Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, aus dem 1. Kapitel, die Verse 12 bis 16. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst, und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit, auch nach meinem Hinscheiden, im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Der zweite Brief, den der Apostel Petrus geschrieben hat, richtete sich wie der erste Brief an Christen, die zerstreut in verschiedenen Landschaften wohnten. Es handelt sich also um eine Art Rundbrief. Die Situation, in der sich die Gläubigen befanden, war nicht gerade rosig. Im Gegenteil. Sie hatten mit Angriffen von Seiten ihrer Umwelt zu tun und mussten sich mit innergemeindlichen Problemen und Schwierigkeiten immer wieder auseinandersetzen. Ihr Lehrer hatten in den Gemeinden Eingang gefunden und verunsicherten die Gläubigen. Angesichts der massiven Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatten, machten sich bei einigen geistliche Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Unter den Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde, gab es ebenfalls solche, die in ihrem Glaubenslauf müde geworden waren. Wir lesen das im 12. Kapitel des Hebräerbriefes, wo der Schreiber dieses Briefes sie dazu ermutigt, darum richtet wieder auf die müden Knie. Ähnlich werden die Gläubigen im Galaterbrief dazu aufgefordert, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, lasst uns nicht ablassen, Gutes zu tun. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. In einem Lied heißt es, oft wird man im Laufe so müd und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Da braucht's neue Flammen von oben herab. Drum dämpfe den Geist nicht, dass er dich erlab, das heißt, dass er dich erquickt. Und so erging es dem Propheten Elia, als er unter dem Ginsterstrauch lag und er total erschöpft betete, es ist genug, Herr, so nimm nun meine Seele. Er war sterbensmüde, bis zu dem Augenblick, als der Herr ihn wieder stärkte. Und diese Art von Müdigkeit aufgrund von Leiden kann dazu führen, dass man sich fragt, ob man sich überhaupt auf dem richtigen Weg befindet. Darum vermerkt Petrus am Ende seines ersten Briefes, ich habe euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Ihr seid auf dem richtigen Weg, es ist die rechte Gnade Gottes, in der ihr steht. Die Gnade, die sich in Christus Jesus geoffenbart hat. Mit anderen Worten, seid getrost, ihr seid auf dem richtigen Weg. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, so schreibt er, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, eine kleine Zeit, ja, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Wie nötig hatten es die Christen damals unter mancherlei Anfechtungen von innen und von außen neu ermutigt zu werden. den Weg der Gnade in Christus Jesus weiterzugehen. Und wie nötig haben auch wir das erleben. Und dazu sollte und darf auch uns der zweite Brief des Apostels Petrus dienen. Petrus schrieb diesen Brief, nachdem unser Herr ihm mitgeteilt hatte, dass sein Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus bald bevorstand. Er schreibt, denn ich weiß, dass ich meine Hütte, also er meint sein leibliches Leben hier auf dieser Erde, ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wie das geschehen ist, dass der Herr Jesus Christus ihm das mitteilte, ihm das eröffnete, wie er schreibt, das erfahren wir nicht. Wahrscheinlich auf eine übernatürliche Weise, durch eine Erscheinung oder dergleichen. Aber es kommt auch nicht so sehr an auf das Wie. Das Wie sollte uns auch nicht so sehr beschäftigen. Abgesehen davon, dass besonders für uns Ältere die Zeit unseres Heimgangs in nicht allzu ferner Zeit, also bald, geschehen wird, sollten wir immer, zu jeder Zeit, ob wir alt sind, ob wir jung sind, mit Freuden dem Tag unserer Begegnung mit unserem Herrn in der himmlischen Welt entgegensehen und entgegengehen. Dass es uns doch bitte nicht so ergeht, wie es der Liederdichter sagt, Herr Jesus, komme bald, aber bitte nicht heute. Schließlich habe ich noch dieses und jenes vor, um es einmal so auszudrücken, bitte Herr, mach mir nur keinen Strich durch die Rechnung. Und wenden wir das doch einmal an, auf unser Wünschen und auf unser Planen, steht ja auch die Urlaubszeit wieder vor uns, dann wird schon oftmals lange zuvor geplant, das muss manchmal auch sein, es geht nicht anders. Da haben wir so unsere Wünsche und Vorstellungen. Aber wie ist das? Freuen wir uns mehr auf unseren Urlaub als auf das Kommen des Herrn? Was ist für uns bei allem, dessen wir uns in dieser Zeit und Welt auch erfreuen dürfen, bei all dem Notvollen, was ist für uns die Hauptsache? Das ist die entscheidende Frage, die sich ein jeder unter uns immer wieder zu stellen hat. Was ist für uns eigentlich die Hauptsache? Ist es der Herr selbst, die Gemeinschaft mit ihm? Wenn er jetzt hier in den Raum eintreten würde, in sichtbarer Gestalt, würde ich sagen, Moment mal, ich muss meine Predigt erst zu Ende halten. Ne? Ja, was ist mir wichtiger, das Predigen oder die Gemeinschaft mit ihm? Was ist dir wichtiger? Das, was du tust, woran du Freude hast und auch Freude haben darfst. Paulus schreibt ja davon, dass es viele Dinge gibt, die wir genießen dürfen, auch im irdischen, weltlichen Sinn. Was ist dir aber wichtiger? Das oder der Herr selbst in seiner Herrlichkeit, in der Gemeinschaft mit ihm? Und das schließt natürlich sein Kommen in diese Welt in Macht und Herrlichkeit mit ein. Dass auch junge Menschen dem Tag unserer vollkommenen Vereinigung mit unserem Herrn Jesus mit Freuden entgegeneilen können, zeigte mir in den vergangenen Tagen das Zeugnis eines Mädchens in Indien. Das ist sie, die Kleine. Unsere Geschwister, die kürzlich in Indien bei ihren Verwandten waren, die heute leider nicht unter uns sind, unsere Geschwister brachten das Glaubenszeugnis dieses Mädchens namens Anna Carol mit. Aufgrund einer Krebserkrankung starb dieses Mädchen vor 4 Jahren im Alter von 12 Jahren. Und es ist erstaunlich, ihr Lieben, und es ist bewegend zu lesen, wie sie Gottes Gnade und die Liebe in Christus rühmt, in welch einer Hingebung an den Willen ihres himmlischen Vaters sie ihr Leiden ertrug und mit welch einer Vorfreude auf den Himmel sie erfüllt war. Es ist ganz erstaunlich, wenn man das liest in ihrem Zeugnis. Sie schreibt unter anderem: Wenn Gott da ist, kannst du mir sagen, was dann verkehrt läuft in meinem Leben? Kannst du mir das sagen, wenn Gott gegenwärtig ist? Nichts läuft verkehrt, gar nichts. So lebe ich nun ein friedvolles Leben, indem ich mich ihm, meinem Herrn, überlasse, dass er sein Werk tut und mir die Gnade schenkt, seine Güte zu bezeugen. Krebskrank. Seine Güte zu bezeugen. Eines Tages werden wir alle diese Erde verlassen und unserem Schöpfer begegnen. Dort in seiner überaus großen Herrlichkeit werden wir ihn sehen. Ihr Lieben, lasst uns die wenigen Jahre, die wir noch vor uns haben, nutzen, mit Worten und auch mit unserem Wandeln, mit unserem ganzen christlichen Verhalten, den Herrn zur Verherrlichung, mit dazu beizutragen, dass unsere Glaubensgeschwister, die wir haben, hier bei uns und auch woanders, mit denen wir verbunden sind, im Grunde genommen sind wir verbunden mit allen Glaubensgeschwistern in der ganzen Welt. Lasst uns diese Zeit dazu nutzen, sie im Glauben zu stärken durch unsere Gebete oder durch persönliche Kontakte, die wir pflegen. Es ist eine böse Zeit, in der wir leben. Schon Paulus sprach damals davon. Und erst recht können wir das heute nachvollziehen. So schreibt er: Darum kaufet die Zeit aus. Das heißt, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, das Evangelium von Christus zu bezeugen in dieser dunklen, finsteren Welt. Nutzt die Gelegenheiten. Das ist gemeint mit dem, was er hier sagt: Darum kaufe die Zeit aus. Und da, wo diese Gesinnung bei uns eingeschlafen ist, und das kann ja durchaus möglich sein, will Petrus uns durch Gottes Wort erwecken. Das heißt, er will uns wachrütteln. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Es gibt so viel laodizeisches Wesen hin und her in unseren Gemeinden. Oberflächliches Wesen, selbstgenügsames Wesen, selbstsicheres Wesen. Man hat ja schließlich das rechte Bekenntnis, was kann uns noch passieren, so nach dieser Weise. Und da sind wir dazu aufgefordert, aufzustehen vom Schlaf. Und wann soll das geschehen, ihr Lieben? Zumal die Verhältnisse in unserer Welt derart voll von alarmierenden Zeichen sind, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass das Kommen unseres Herrn nahe ist. Wann soll dieses Aufwachen geschehen, wenn nicht jetzt, in dieser Zeit? In der Bibel gibt es mancherlei Hinweise darauf, wie wichtig das ist, wach zu sein und vorbereitet zu sein auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus selbst hat ein Gleichnis dazu erzählt. Er sagt, im Markus-Evangelium lesen wir das: Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seiner Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. damit er euch nicht schlafend findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet. Wie nötig haben wir es doch, uns immer wieder daran zu erinnern oder erinnern zu lassen, was wir im Blick auf die biblischen Wahrheiten längst wissen, weil wir sie vielleicht auch wie Timotheus von klein auf gelernt haben. Aber seit wann wir auch immer mit diesen herrlichen Wahrheiten der Heiligen Schrift, dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, konfrontiert wurden, wir brauchen immer wieder eine Erinnerung. Erinnerung ist immer wieder angesagt, denn wir sind vergessliche Leute. Und das gilt nicht nur im Blick auf das Alter. Es ist halt so, da vergisst man manches. Sondern ganz unabhängig vom Alter. Wenn es um geistliche Wahrheiten geht, haben wir oftmals große Gedächtnislücken. Immer wieder macht uns Gottes Wort auf unsere Vergesslichkeit aufmerksam. Vergiss nicht, so ermahnt der Psalmist, Psalm 130 selbst, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr habt bereits vergessen den Trost, so lesen wir im Hebräerbrief, den Trost, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft, das heißt zurechtgewiesen wirst. Das ist ein großer Trost, wir sind Gottes Kinder, er erzieht uns. Seine geliebten Kinder, lässt sie nicht einfach laufen. Er lässt auch dich nicht einfach laufen, wenn du dich im Augenblick auf Abwägen befindest. Nehmt euch einmal zu Hause eure Konkordanz zur Hand und dann werdet ihr sehen, wie manches Mal in der Bibel von der Vergesslichkeit die Rede ist. Hüte dich, so heißt es im 5. Buch Mose, hüte dich, dass du nicht vergisst den Herrn, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Kein Wunder also, dass Petrus in seinem Brief dreimal vom Erinnern spricht. Eigentlich sind es vier Erinnerungen, beziehungsweise viermal, dass er dieses Wort gebraucht oder indirekt gebraucht, wenn er sagt in Vers 15, ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Das heißt, ihr könnt euch immer wieder daran erinnern. Das ist dem Petrus sehr, sehr wichtig. Und Paulus schreibt, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Schauen wir uns das einmal kurz an, was er den Galatern schreibt. Wir wissen, da war große Not im Blick auf das Verständnis des Evangeliums. Manche hatten sich auf Irrwege begeben. Sie meinten, Jesus allein genügt nicht, sondern wir müssen auch dieses und jenes noch tun. Damals war es die sogenannte Beschneidung, die einige forderten. Also es reicht nicht aus, Jesus allein. Du musst auch dem noch das eine oder andere hinzufügen. Und da ist Paulus auf dem Plan. Mich wundert, so schreibt er, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, die völlig genügt, zu einem anderen Evangelium. Glaubt es doch kein, gibt es doch kein anderes Evangelium, nur dass einige da sind, die euch verwirren wollen und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir, Paulus schließt sich vollkommen mit ein, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Eine starke, starke Äußerung hier, ja. Wenn da jemand auftritt, selbst wenn ich es persönlich wäre, so sagt Paulus, und bringt euch ein anderes Evangelium als das, was wir euch gepredigt haben, das Evangelium von der allgenügsamen Gnade Gottes in Christus Jesus. Der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich, jetzt kommt es, abermals, jetzt unterstreicht er das nochmal, er wiederholt das und das ist wichtig, sehr wichtig. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich, abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Tja. Also, wir kennen das von uns, wenn wir auf etwas einen besonderen Nachdruck legen wollen, dann wiederholen wir das noch einmal. Ne? So hat mal eine Mutter, eine erprobte Mutter, im Blick auf die Kindererziehung gesagt, Kinder zu erziehen, heißt 100-mal dasselbe zu sagen. Ja. Es gibt auch unter den Gläubigen noch manche Kinder, mit 80 Jahren kann man da noch ein geistliches Kind sein. Ne? Leider ist es so. Ne? Ist nicht zu einer geistlichen Reife gelangt. Gut, immer wieder dasselbe sagen, immer wieder ans Herz legen. Das ist die Aufgabe, die Petrus hier wahrnimmt, indem, dass er diesen zweiten Brief schreibt und auch wir immer wieder nötig haben. Es war Petrus offensichtlich ein großes Anliegen, seinen Glaubensgeschwistern etwas zu hinterlassen, worauf sie immer wieder zurückgreifen konnten, um ihr Gedächtnis in geistlichen Dingen aufzufrischen. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Es ist eine gute Sache, wenn der Herr uns immer wieder erinnert an bestimmte Wahrheiten der Heiligen Schrift, die wir schon oft gehört haben und in denen wir unterwiesen worden sind. Es kann sein, dass jemand unter uns ein Tagebuch über sein geistliches Leben, über sein Glaubensleben schreibt, und vielleicht hier und da am Rand bemerkt, ja, das war, sagen wir mal, 2017. Da habe ich das schon gelesen, da habe ich das schon gewusst, da war mir das schon wichtig geworden, aber jetzt lese ich es ganz neu. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn er uns an bestimmte Bibelstellen erinnert, die wir längst kennen, die wir auswendig wissen, und dann leuchtet es uns ganz neu auf. Das ist eine große Sache. Es ist, als hätten wir es nie gehört. Das ist das Besondere am Wort Gottes, im Unterschied zu allen anderen Schriften, die es gibt in dieser Welt. Meine Worte sind Geist und sind Leben, sagt der Herr Jesus. Ja? Es ist etwas ganz anderes. Wenn der Heilige Geist uns das lebendig macht im Herzen, dann können wir nicht anders als nur zu staunen und Gott zu loben und zu preisen für die Herrlichkeit seines Wortes. Denk an eine liebe Glaubensschwester, die in großer, großer Not war und dann im Zimmer auf und ab lief mit den Worten, Herr, schenk mir doch ein Wort, nur ein einziges Wort, auf das ich mich jetzt stützen kann. Und ich sage es euch, ihr Lieben, mir ist ein einziges Wort aus der Heiligen Schrift, dem ich vertrauen kann, auf das ich mich verlassen kann für Zeit und Ewigkeit, wichtiger als die ganze Welt. Das ist Gnade, wenn uns das geschenkt wird, dass wir das so sehen können. Petrus wollte gerne, dass nach seinem Hinscheiden jeder noch etwas schriftlich hatte, worauf er immer wieder zurückgreifen konnte. Welche Hauptwahrheiten lagen ihm dabei besonders am Herzen? Ich will versuchen, mich kurz zu fassen, um euch nicht zu überfordern. Zunächst erinnert er sie an die grundlegende Wahrheit von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden. Das lesen wir im ersten Vers, im ersten Kapitel. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, an die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Das ist unser Fundament, ja. Wir haben am vergangenen Sonntag eine Predigt gehört, da ging es um den Hausbau. Der Herr Jesus nennt solche, die ihr Haus, ihr Lebenshaus, ihr Glaubenshaus auf den Fels gebaut haben, weise. Die anderen, die es auf Sand gebaut haben, nennt er töricht, närrisch, unklug. Und das ist das Fundament, das wir haben. Dass Gott uns in Christus Jesus vollkommen vor ihm dargestellt hat, als hätten wir niemals gesündigt. Das ist eine großartige Botschaft. Und sie zieht sich durch unser ganzes Glaubensleben hindurch. Wir lassen das nicht irgendwann mal hinter uns, dieses Fundament, sondern wir gehen immer wieder, hoffentlich täglich damit um und freuen uns darüber, Herr Jesus. Es ist alles gut gemacht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist eingeschlossen, alles ist eingeschlossen in dieses wunderbare Geschenk deiner Gnade. Gerecht vor Gott, bleibend gerecht vor Gott durch das Blut Jesu und durch sein Leben. Nicht aufgrund dessen, was ich bin oder was ich getan habe, sondern aufgrund dessen, was Gott in Christus vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Ein für allemal gerecht, unanklagbar, nicht nur in dieser Zeit, sondern besonders auch dann in der Ewigkeit, unanklagbar. Man wird deine Sünde nicht mehr finden, wenn du an Christus glaubst, in der Ewigkeit wird nichts mehr davon da sein, gar nichts. So heißt es auch im Alten Testament, im Blick auf das Volk Israel, man wird deine Sünde suchen und sie nicht finden. Ist das nicht wunderbar? Ohne Verdienst und Würdigkeit, nur aufgrund dessen, was ein anderer für dich geleistet hat, aufgrund der Stellvertretung Christi, ein für allemal gerecht vor Gott. Die ganze Welt mit ihren verlockenden Angeboten ist nichts im Verhältnis zu diesem kostbaren Glauben, so nennt ihn ja hier Petrus, diesen Glauben an die Gerechtigkeit, die uns in Christus zugerechnet wird. Zu diesem kostbaren Glauben, der uns in Christus geschenkt worden ist. Ein herrliches Evangelium. Und daran erinnert Petrus die so sehr bedrängten Gläubigen seiner Tage als erstes. Das brauchten sie, ja. Es ist alles gut vor Gott. Mag es laufen, wie es will, es ist alles gut vor Gott. Das ist die Hauptsache. Ist das auch für dich die Hauptsache, ja? Dass alles gut ist. Für immer. Und das Zweite ist der Wandel, von dem Petrus hier spricht. Das will ich jetzt einmal übergehen. Ich hatte vor, diese Verse einmal zu lesen, aber wegen der fortgeschrittenen Zeit will ich das jetzt mal übergehen. Lest euch das zu Hause durch. 2. Petrus, Kapitel 1, von Vers 5 an. Da geht es um das, was wir als Heiligung bezeichnen. Unser christliches Verhalten auf der Grundlage der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, die uns zugerechnet worden ist. Dann geht es ja darum, ein dementsprechendes Leben zu führen, ne? Ich kann ja nicht sagen, es ist alles gut vor Gott, jetzt kann ich auch darauf lossündigen. Ne? So geht es nicht, nein. Auf dieser Grundlage als Frucht der Glaubensgerechtigkeit führe ich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes auch ein Leben, das Gott ehrt und ihn verherrlicht. Das ist das Zweite, woran Petrus seine Leser erinnert. Und das Dritte, da kommt Petrus auf die unumstößliche Wahrheit der Wiederkunft Jesu zu sprechen, der einmal gekommen ist und der jetzt im Geist und durch sein Wort unter euch ist, auch heute Morgen hier unter uns, der wird wiederkommen, persönlich wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Petrus erinnert uns an das Kommen unseres Herrn zur Vollendung. Denn mit seinem Kommen ist unsere Vollendung verbunden. Da wird gar nichts mehr sein, worüber wir und worunter wir in dieser Zeit noch seufzen, und nichts, was Gott in unserem Leben noch verunehren könnte. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, so schreibt Petrus, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und damit wollen wir uns dann demnächst befassen mit diesem Wort, beziehungsweise mit dem, was dann noch kommt. Aber so viel möchte ich vorausschicken: Es wird uns nicht darum gehen, im Blick auf das prophetische Wort, im Blick auf die Wahrheit vom Kommen unseres Herrn Jesus Christus in diese Welt und dass er eine neue Welt schaffen wird. Ja? Alles Alte wird vergehen, er schafft eine neue Welt, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Petrus geht es nicht darum, hier Details zu erwähnen. Wie wird das sein, wenn der Herr kommt? Wie wird das sein unmittelbar davor? Wir wissen, dass es da manche unterschiedliche Meinungen gibt in der Gemeinde Jesu. Darum wird es uns nicht zu tun sein, weil es auch Petrus hier nicht darum zu tun ist, sondern es ging ihm um diese Tatsache, der Herr kommt. Das ist unser gewaltiger Trost. Unser Herr kommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird es aus sein mit dieser bösen, schrecklichen Welt, in der wir zurzeit ganz besonders heimgesucht werden. Ja. Gemeinde Jesu wird auch heimgesucht. Nehmen wir das Wort mal positiv. Das Wort Heimsuchung ist nicht negativ zu verstehen, zunächst einmal nicht, sondern positiv. Wenn der Herr dich erzieht, wenn er manches in deinem Leben zulässt, was dir nicht schmeckt, was dir Not bereitet, was wirklich leidvoll ist, dann will er dich dadurch zu sich ziehen. Er will dich heimsuchen. Ja, wunderbar, eigentlich wunderbar. Aber für die anderen bedeutet das eben Gericht. Ne? Darum geht es Petrus also hier. Und schon allein die kurze Zusammenfassung, die wir jetzt gemacht haben hier, der wunderbaren Wahrheiten Gottes in Christus Jesus und seiner allgenügsamen Gnade, zeigt uns, wie dankbar wir unserem Herrn sein dürfen, dass uns dieser Brief des Apostels Petrus geschenkt worden ist. Ich bin ganz neu froh geworden über diesen Brief. So einfach. Paulus schreibt schwieriger. Beides ist wichtig, besonders auch der Römerbrief. Aber es ist ein kostbarer Brief, den wir hier vor uns haben. Wie dankbar dürfen wir dafür sein, dass auch wir in unserer Zeit, ungefähr 2000 Jahre nachdem Petrus diesen Brief geschrieben hat, darauf zurückgreifen können, lesen können, uns erinnern können an geistliche Wahrheiten. Es hat auch für uns seine große Bedeutung. Obwohl Petrus gestorben ist, abgeschieden ist, heimgegangen ist, redet er heute noch durch diesen Brief zu uns persönlich. Das heißt, der Heilige Geist redet durch ihn zu uns. In diesem Brief, in diesem Wort. Und auch wir dürfen uns durch Erinnerung aufwecken und ermutigen lassen, um gestärkt und zuversichtlich unseren Glaubensweg weiterzugehen. Und dann einmal, vielleicht schon bald, ihr Lieben, in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus einzugehen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, welch kostbare Wahrheiten haben wir hier gewirkt durch den Heiligen Geist vor uns. Dürfen darüber nachdenken, dürfen wir uns erinnern lassen an diese wunderbaren Wahrheiten, die uns geoffenbart sind in deinem Wort, im Evangelium von der Gnade Gottes in Christus und von seinem Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Wollen dir auch in dieser Stunde herzlich, ganz herzlich dafür danken. Amen.